Einen herzlichen Gruß an euch alle da draußen. Hier ist Zukunftskompass, der Podcast, zusammengestellt von Frank. Mein Name ist Mirjam und ich bin eure Sprecherin. So denken die neuen Medien in den USA wirklich über uns. Ein Artikel auf Zero Hedge, der die Situation in der BRD eindrucksvoll analysiert. Deutschland, ein Land ohne Souveränität in einem komatösen Zustand. Ein Artikel von Tyler Durden vom 11. November 2024. Betrachtet man die aktuelle Situation mit kühlem Blick, kann man sich nur wundern, wie ein Land, das bis vor 90 Jahren kulturelle, wissenschaftliche und industrielle Standards gesetzt hat, seinen Kompass völlig verlieren konnte. Erst wurde es von Hitler zerstört, die Deutschen ließen es zu. Dann wurde Deutschland zum Vasallen, die Deutschen ließen dies zu. Schließlich schafften sie es, das ehemalige industrielle Juwel der Welt mit der unfähigsten Führung, die man sich vorstellen kann, an die Wand zu fahren. Daran wird auch eine neue Regierung mit Merz als Kanzler nichts ändern, denn er ist bereits vom Hegemon gekauft und bezahlt worden. In diesem Artikel geht es also nicht um den politischen Kindergarten in Berlin, der kaum in Worte zu fassen ist, sondern um den Versuch, das Grundproblem dieses großen Landes zu beschreiben und Denkanstöße zu geben. Ein Blick zurück, die Entstehung der BRD. Wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Wolfgang Schäuble am 18. November 2011 auf dem EBC, dem Europäischen Bankenkongress in Frankfurt am Main. Die Aussage von Wolfgang Schäuble, die in ihrer Klarheit und Eindeutigkeit sowie dem darin artikulierten Vasallenstatus Deutschlands viele überrascht, wird unter anderem durch die Entstehungsgeschichte des hochgelobten Grundgesetzes untermauert. Es wurde von sogenannten parlamentarischen Räten ausgearbeitet. Die Räte wurden von den westlichen Besatzungsmächten berufen und traten am 1. September 1948 im Museum König in Bonn zusammen. Das bedeutete, dass die Mitglieder keineswegs demokratisch legitimiert waren. Sie wurden mit der Aufgabe betraut, eine provisorische Verfassung für den westlichen Teil des geteilten Deutschlands auszuarbeiten, die später zum Grundgesetz wurde. Mit dem Beginn der Arbeiten, deren Rahmen durch die Londoner Empfehlung der westlichen Besatzungsmächte vorgegeben war, begann der Prozess der endgültigen Abtrennung der westlichen Besatzungszonen und der anschließenden Schaffung eines westdeutschen Teilstaates. Das Grundgesetz wurde also auf ausdrückliche Anweisung der westlichen Besatzungsmächte geschaffen. Zusätzlich zu den Vorgaben der Londoner Empfehlungen beriefen sie immer wieder die sogenannten parlamentarischen Räte ein, um deren Arbeit zu überwachen und Änderungen in ihrem Sinne vorzunehmen. Insgesamt 36 Mal. Das Grundgesetz wurde am 8. Mai 1949 unterzeichnet. Am 23. Mai 1949 trat es für die unter der Kontrolle der Westalliierten stehenden deutschen Staaten, die späteren Bundesländer, in Kraft. Das Grundgesetz ist also gar kein deutsches Gesetz, sondern ein Dekret, dessen Inhalt von den Besatzungsmächten bestimmt wurde. Davon zeugt auch die Tatsache, dass selbst die für die Umsetzung des Grundgesetzes zuständigen Mitglieder von den Besatzungsmächten ernannt wurden. Im September 1949 konstituierte sich der nicht gewählte Parlamentarische Rat als provisorischer Bundestag der deutschen Staaten unter der Kontrolle der Westalliierten im Museum König in Bonn. Dieser setzte die unter strenger Aufsicht der Westalliierten erarbeitete provisorische Verfassung als Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Ein von den Besatzungsmächten eingesetztes, nicht gewähltes Gremium führte damit ein nicht deutsches Grundgesetz ein, das in den Rang einer Verfassung erhoben wurde und fast 80 Jahre später immer noch in Kraft ist. Wahrlich kein demokratischer Staat für ein Land, das sich anschickte, souverän zu werden. Das Verhältnis zwischen Feudalherren und Vasallen beschreibt sehr gut das Verhältnis zwischen den westlichen Besatzungsmächten und der BRD. Denn ein Lehen ist ein Grundbesitz, der unter der Bedingung einer Gegenleistung vergeben wird. Ein Staat, der unter solchen Bedingungen entsteht, kann nur dann volle Unabhängigkeit und Souveränität erlangen, wenn er die einschränkenden Umstände völlig beseitigt. Das ist der BRD weder vor 1990 noch danach gelungen. Artikel 146 des Grundgesetzes enthält eine Bestimmung, die zumindest nach 1990 sofort hätte angewendet werden können. Sie lautet: Dieses Grundgesetz, das nach der Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, tritt an dem Tage außer Kraft, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Wenn es den deutschen Verfassungsrechtlern und Richtern, die für ihre Präzision und juristische Schärfe bekannt sind, nicht gelungen ist, das Parlament zur Umsetzung dieses Artikels zu zwingen, dann ist das eine Angelegenheit, über die man gründlich nachdenken sollte. Streben nach Selbstständigkeit bis 1990. Man muss der politischen Klasse der alten BRD, also der vor 1990, zugutehalten, dass sie Persönlichkeiten hervorgebracht hat, die sich immer wieder erfolgreich gegen die Einflussnahme ihrer angelsächsischen Oberherren gewehrt haben. Dazu gehören Willy Brandt, Helmut Schmidt und Helmut Kohl. Helmut Schmidt, Bundeskanzler von 1974 bis 1982, konnte sich noch gegen den amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter behaupten. Im Zusammenhang mit dem Bau einer Gaspipeline nach Russland, die amerikanischen Interessen zuwiderlief, nannte er Präsident Carter wortgewandt und selbstbewusst einen Erdnussfarmer und verbot amerikanischen Einfluss mit Erfolg. Nach 1990 waren politische und vor allem menschliche Qualitäten in dieser Hinsicht nur noch sporadisch und in widersprüchlicher Form zu finden. Offensichtlich war und ist, dass die Unterordnung der Kanzler und damit der politischen Führung Deutschlands unter ausländischen Interessen seither zugenommen hat. Mit dem Amtsantritt von Angela Merkel wurde die nicht hinterfragte Unterordnung Deutschlands unter amerikanische und andere ausländische Interessen praktisch zur Staatsraison erhoben. Atom- und Kohleausstieg, die grüne Agenda, Migration, Gender- und LGBTQ-Themen, Russland-Sanktionen, der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt – all diese Themen wurden von außen in die deutsche politische Debatte eingebracht. Die Art und Weise, wie sie dann in Deutschland behandelt wurden, spielt vor allem den Interessengruppen im Ausland in die Hände. Der negative Trend kulminierte in der Person von Olaf Scholz. Unter seiner Ägide wurde auch die letzten deutschen Interessen aufgegeben. Der Pflicht, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden, Teil des Amtseides nach Artikel 56 des Grundgesetzes, kam Olaf Scholz nicht nach. 45 Jahre nach Schmidt ließ sich der noch Kanzler die Nord Stream Pipeline unter dem Hintern wegspringen und schwieg. Das Ende der Ampelregierung. Am 6. November entließ Bundeskanzler Olaf Scholz seinen FDP-Finanzminister und verkündete damit das Ende der Ampelregierung. Bei der Verkündung dessen, was seit Wochen und Monaten unausweichlich war, wirkte der Regierungschef Olaf Scholz fremdbestimmt, wie nicht von dieser Welt. Seine Stimme, seine Körpersprache und seine Mimik waren der Situation völlig unangemessen und in keiner Weise staatsmännisch. Hier spricht ein Kleinbürger, der um seine eigenen Pfründe fürchtet und nicht ein Kanzler, der sich um den Staat und seine Bürger sorgt. Olaf Scholz, mit der Situation überfordert, ließ seinen persönlichen Animositäten gegenüber seinem Kollegen Christian Lindner in einer Weise freien Lauf, die in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wohl einmalig ist. Damit hat Olaf Scholz der Welt gezeigt, dass seine Persönlichkeit bereits völlig überfordert war und er der Aufgabe eines führenden Staatsamtes in keiner Weise gewachsen war. Parallele, unkoordinierte Wirtschaftsgipfel zwischen dem Kanzler und dem Wirtschaftsminister, bei denen beide ihre Inkompetenz in Wirtschaftsfragen offenbarten, konnten die Lage nicht beruhigen. Wie auch. Nach diesen Tagen des Staunens und Wunderns kam es schließlich zum Showdown zwischen dem Kanzler und dem Finanzminister. Während Olaf Scholz wie in einem persönlichen Wutanfall auf seinen entlassenen Finanzminister einprügelte, zeigte dieser in seiner anschließenden Stellungnahme die seinem Amt angemessene Gelassenheit und begründete sein Handeln für jeden nachvollziehbar. Unter anderem bestand der Kanzler auf einer gigantischen Hilfe für die Ukraine. Diesen offensichtlich geplanten Missbrauch der Schuldenbremse wollte er Christian Lindner aufzwingen. Dieser lehnte dies ab und sah in einem solchen Vorgehen einen Bruch des Amtseides und warf dem Kanzler völlige Unkenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge vor. Der improvisierte Auftritt von Wirtschaftsminister Habeck machte die Glaubwürdigkeit dieses Triumvirats zunichte. Habecks Auftritt machte deutlich, dass der Kontext der Debatte seiner Kollegen über seinen intellektuellen Horizont hinausging. Fazit: Ob die politischen Ereignisse in den USA einen Einfluss auf das Geschehen in Berlin hatten, ist nicht ersichtlich und auch nicht relevant. Die wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Probleme der Bundesrepublik, die die Ursachen der Regierungskrise sind, bestanden unabhängig von den amerikanischen Wahlergebnissen. Sie konnten sich nur wegen der völlig unfähigen Regierungsführung in dieser Weise zuspitzen. Die zukünftige Verschärfung dieser Probleme ist bereits jetzt absehbar. Die Souveränität eines Staates ist kein Wert an sich. Sie ist die Grundlage für alles, für staatliche, nationale und damit politische Unabhängigkeit, eine Conditio sine qua non. Wenn Souveränität besteht, bringt sie souveräne, selbstbewusste Bürger hervor. Souveräne Bürger wachsen nicht auf Bäumen. Sie sind das Ergebnis souveräner Erziehung im Elternhaus und umfassender Bildung vom Kindergarten bis zur Universität. Souveräne Bürgerinnen und Bürger schaffen gesellschaftliche Organisationen, Parteien, die wiederum staatliche Institutionen schaffen, in denen selbstbewusste, souveräne Bürgerinnen und Bürger die Interessen der Gemeinschaft zur Geltung bringen, die Interessen der eigenen Gemeinschaft, nicht die Interessen fremder Mächte. Nur eine eigenständige Politik, die auf der vollen Souveränität des Staates beruht und sich ausschließlich an den eigenen nationalen Interessen orientiert, hätte die BRD gar nicht erst in eine solche katastrophale Situation bringen können. Man fühlt sich um 200 Jahre zurückversetzt, wenn Heinrich Heine in seinen Gedanken über Deutschland verkündet: Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Heinrich Heine in Gedanken zur Nacht. Das war Zukunftskompass, der Podcast, zusammengestellt von Frank. bis zum nächsten Mal.